Ja, willkommen. Also wir sind Andreas Herrmann, das ist er. Ich bin André Shivara. Wir arbeiten bei AMD im Operating System Research Center. Und wir wollten heute mal ein bisschen was über 64-Bit-Linux erzählen, weil uns aufgefallen ist, dass so in Foren und im Internet allgemein viele Mythen grassieren, irgendwie, dass es irgendwie gar nichts richtig bringt und so weiter. Wir wollten mal ein paar Fakten darüber erzählen. Bei den Mythen angefangen, da gibt es so die eher unbedarften Leute, 64-Bit ist doppelt so schnell, doppelt so geil, super. Dann so die zögerlichen, naja, man braucht ja vollkommen neue Software, was nützt einem das, ein 32-Bit-Programm, muss ja alles neu kaufen, 64-Bit. Dann gibt es so ja, die erfahrenen, na, es gibt viel zu wenig Treiber, da funktioniert die ganze Hardware nicht mehr und die erfahrenen braucht man alles gar nicht, solange man weniger als 3 GB RAM hat. Und zum Schluss noch die Unbelehrbaren. So viel Speicher braucht kein Mensch. Ja. Okay, das waren die Mythen. Jetzt kommen die Fakten. Unsere Agenda. Wir werden kurz auf die Hardware gucken. Also wir beschränken uns hier auf x86, 64-Bit Hardware. Was gibt es für Chips? Was wurde da verbessert? Dann den Software-Support, also auf der unteren Ebene Linux und GCC-Compiler. Dann gucken wir uns mal die 32-Bit-Kompatibilität an, wie es damit aussieht, was man machen kann. Ich werde kurz noch auf einige Porting-Geschichten eingehen, also was man beachten sollte beim Portieren von Programmen. Und zum Schluss noch Benchmarks und ein paar Performance-Geschichten. Erstmal die Verfügbarkeit, heutzutage eigentlich kein Problem. Praktisch jeder heute verkaufte PC ist 64-Bit fähig. Also bei AMD ist das alles sehr viel einfacher. Also jeder Prozessor, jeder Opteron, jeder Athlon, jeder Turion und so weiter kann das. Semprong-Prozessoren, die sollten eigentlich heute nicht mehr verkauft werden. Also vor 2005 gab es Semprons, die das nicht konnten, aber inzwischen können das auch die Semprons. Bei Intel, zumindest die neue Generation, unterstützt das auch vollständig. Bei Pentium 4, Xeon, da gibt es auch so einige Unterschiede in der Unterstützung und Celeron auch. Also wer da auf Nummer sicher gehen will, kauft halt von dieser Firma. als erstes wurden, wie das ist, wenn man so eine alte Architektur aufbaut, man braucht erstmal neue Operationsmodi, um 64-Bit zu unterstützen. Es wurde also ein komplett neuer Modus eingeführt, der sogenannte Long Mode. Dieser Long Mode hat zwei Untermodi, einmal den Kompatibilitätsmodus und den 64-Bit-Modus. Diese Untermodi werden in einem Bit im Codesegment-Descriptor abgespeichert, sind also fürs Codesegment halt festgeschrieben, also interne Geschichte, die nur das Betriebssystem ändern kann. Und dieser Kompatibilitätsmodus zum Beispiel, der erlaubt es, dass man 32-Bit-Binaries in einer 64-Bit-Umgebung ausführen kann. Natürlich muss das Betriebssystem das unterstützen, weil wenn das Betriebssystem 64-Bit läuft und die Anwendung in 32-Bit, dann geht das nicht so ohne weiteres. Dann gibt es noch den Legacy-Mode, das ist praktisch Vollkompatibilität. Wenn der Rechner hochfährt, macht er das wie eh und je, Sprung an Adresse FF00, was ich, im Real-Mode und 16-Bit und irgendwann schaltet er in Protected-Mode und von da in Long-Mode. Also wenn man ein Betriebssystem hat, was nicht mit 64-Bit kann, das ist überhaupt kein Thema, dann läuft das voll kompatibel mit allen Schikanen, die man so kannte, mit allen Bugs, noch im Legacy-Modus. Dieser Operationsmodus muss ja für irgendwas gut sein. Also wenn man so im Long-Mode ist, dann hat man einen erweiterten Adressraum. Das äußert sich im ersten daher, dass alle Pointer, also die man in Registern speichert, 64-bittig sind. Also alles, was Zeiger ist, ist 64-bittig. Davon werden im Moment nur 48-Bit erstmal benutzt für die virtuelle Adressierung. Das hat so ein paar Gründe in dieser PAE-Geschichte, weil das sind ja nur virtuelle Adressen, die werden dann mittels des Paging in die physischen Adressen übersetzt. Und das Paging ist in diesem alten PAE-Modus, wer will, kann das mal nachschlagen auf Wikipedia, was das ist. Das gibt es ja schon eine ganze Weile und wurde einfach nur ein bisschen aufgebohrt. Und da ist halt eine Beschränkung von dieser 4-Level in 48-Bit. Und da ist auch die Beschränkung drin, dass die physische Adresse 52-bittig dort nur abgespeichert ist. Der Rest ist reserviert und kann für irgendwelche Flex benutzt werden. Deswegen kann man da auch nicht ran. Das ist aber so kein Problem, weil die CPUs im Moment sowieso gar nicht so viel Speicher nach außen, also so viel Pins nach außen führen. Der Grund ist einfach, 64-Bit ist einfach im Moment unvorstellbar ein großer Raum. Man möchte das zwar schon in der Architektur drin haben, dass man, wenn man Programme entwickelt, die auch in Zukunft damit laufen, aber im Moment hat kein Mensch das Geld und es gibt auch gar nicht so viele Module irgendwie, um da 64-Bit-Speicher voll abzudecken. Deswegen ist das alles beschränkt. Beim Athlon auf 40-Bit, bei dem neuen Phenoms und Barcelona-Chips auf 48-Bits. Core 2 macht 36 und die Xeons machen 40-Bits. Was jetzt aber unabhängig von dieser beschränkten physischen Adressierung ist, ist der virtuelle Adressraum. Der ist unbeschränkt und der alleine hilft schon, auch wenn man gar nicht so viel Speicher hat, wenn man zum Beispiel Memory Mapping auf größeren Dateien machen kann. Ja, also hier ist das Paging nochmal aufgemalt. Also das ist eine relativ komplexe Geschichte, wie man von 64-Bit-Pointer über das Paging zu einer 52-Bit physischen Adresse kommt und dann zum Speicher. Neben diesem virtuellen Adressraum wurde noch was anderes gemacht, was sehr schlau ist, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Man hat nämlich die Register verändert, also die naheliegende Sache, dass man die Register, die vorher 32-bittig waren, jetzt verbreitert hat auf 64-Bit. Das war ja zu erwarten. Einfache Geschichte, früher hießen die EAX, EBX und so weiter. Jetzt hat man einfach ein R davor geschrieben, um zu kennzeichnen, dass es jetzt die 64-Bit-Register sind. Das hat den Vorteil, dass die alten Register mit dem E-Namen noch verfügbar sind. Wenn man also nur 32-Bit-Operationen machen will, kann man das gerne machen auf den E-Registern. Es wurde aber nicht nur die Breite der Register verändert, sondern auch noch die Anzahl der Register. Es sind jetzt also einfach noch 8 dazugekommen, sodass man von den wenigen 8, die man früher nur hatte, wo man alles mitmachen musste, jetzt doppelt so viel Platz hat. Und das ist der Grund, warum sehr viele Applikationen jetzt schneller laufen. Das liegt gar nicht so sehr an dem breiteren Bus sozusagen, sondern an der vergrößerten Anzahl der Register. Und bei denen kann man auch auf die unteren 32-Bit zugreifen. Das wurde also so eingeführt. SSE, also diese Vektorrecheneinheit, ist jetzt die neue Floating-Point-Einheit. Es gibt zwar noch die alte x87-Einheit, aber es wird empfohlen, diese neue SSE-Einheit zu benutzen. Die Anzahl der Register hat sich ebenfalls dort verdoppelt. Vorher waren es 8 128-Bit-Register, jetzt sind es 16. Kann man also mehr Späße mitmachen. Die Breite ist aber geblieben, das waren ja eh schon 128-Bit. Da ist jetzt erstmal auf absehbare Zeit kein weiterer Bedarf. Die Register hatte ich, den Adressraum hatte ich. Es wurde einiges noch im Instruction-Set verändert. Wenn man im Long-Mode ist, dann gibt es einige uralt x86-Features nicht mehr. Also man hat da ein paar Zöpfe abgeschnitten. Allen voran die Segmentation, also diese ganze Einteilung in verschiedene Segmente, wo es ein Base und ein Limit gibt. Der Grund ist, dass das in 64-Bit man das hätte aufbohren müssen. Macht aber gar keinen Sinn, weil das eh kein Mensch mehr benutzt. Also es gibt irgendwie so ein paar experimentelle Betriebssysteme, die das so benutzen, aber eigentlich auf dem Markt praktisch keins. Und das war immer ein Ärger, wenn man das alles mitsichern musste beim Kontext-Switch. Das hat Zeit gekostet und Speicher. Deswegen hat man das weggemacht im 64-Bit-Modus und damit sind gleich so ein paar Sachen, die damit zusammenhängen, mit weggeflogen, Hardware-Task-Switching, Call-Gates und so weiter. Man hat auch was reingemacht natürlich. Man hat einen neuen Adressierungsmodus eingeführt, der RIP-relativ ist. RIP heißt der neue Instruction-Pointer. Das heißt, man kann relativ zu der aktuellen Stelle, wo man im Code ist, adressieren. Und das hat den Vorteil, dass die Daten ja meist lokal sind. Das heißt, die Offsets von der aktuellen Codestelle zu den Daten, die ich brauche, sind recht kurz meistens. Man braucht also nicht mit absolut 64-Bit-Pointern ständig rechnen, sondern man kann mit relativ kurzen Offsets rechnen. Und das erleichtert auch die Programmierung von Position-Independent Code, was man auch häufig haben möchte, weil es jetzt alles relativ zu der aktuellen Position ist. Man kann es irgendwo im Speicher verschieben und dann funktioniert es immer noch. Die Standard-Datengröße bei den Operationen ist auf 32-Bit geblieben. Für Ladeoperationen, die Werte in die Register laden und für üblichen Rechenoperationen, weil man halt in der Praxis häufig mit 32-Bit-Zahlen zu tun hat und der Sinn von 64-Bit-Zahlen also nicht so einleuchtet. Also mein Kontostand passt komplett in 32-Bit. Aber 64-Bit. Ja, dann gibt's natürlich, es gibt natürlich spezielle Opcodes, um 64-Bit-Variablen zu laden, wenn man das denn gerne möchte, aber in der Praxis kommt das recht selten vor. Deswegen hat man den Standard darauf gelassen. Wenn man es jetzt umdrehen will, wenn man jetzt doch mit 64-Bit richtig voll operieren möchte, dann gibt es diesen REX-Präfix, das ist also so x86-Geschichte, einfach ein Byte davor, vor den Opcodes, ein besonderes Byte. Und das schaltet dann die Default um und dann arbeitet er mit 64-Bit auch bei immediates zum Beispiel. Dafür wurden zwei alte Opcodes rausgeschmissen. Ja, das war erstmal der Hardware-Support, also von der Hardware-Seite. Software-Support, bevor man irgendwie was machen braucht, braucht man erstmal einen Compiler, der den C, also C-Code in den entsprechenden Architektur übersetzt. AMD hat da die Referenzimplementation mit dem GCC gemacht, wegen der guten Verfügbarkeit. Die meiste Arbeit wurde von SUSE-Leuten erledigt. Es wurde so ein ABI kreiert, das ist Application Binary Interface, bedeutet das, also so ein Standard, wie der Compiler Binaries erzeugt, sodass die auch halbwegs austauschbar sind und dass andere Compiler dann auch Code erzeugen, der dazu kompatibel ist. Und da wurden so einige Sachen festgeschrieben, zum Beispiel, dass Int auf 32-Bit bleibt, wie ich schon erwähnt hatte, ist das der häufigste benutzte Datentyp. Longint wurde aufgebohrt, war früher 32-Bit, ist jetzt 64-Bit. Und naheliegende Geschichte, die Pointer wurden entsprechend auf 64-Bit vergrößert. Eine Sache, die in so einem ABI drinsteht, ist, wie so Funktionsaufrufe gehandelt werden. Und da hat man sich überlegt, dass wenn man jetzt mehr Register hat, dann braucht man ja nicht alle Argumente wie bisher auf den Stack sichern, also in den langsamen RAM, sondern man kann die ja in den vielen Registern übergeben. Und da haben die SUSE-Leute dann so verschiedene Experimente gemacht und haben herausgefunden, am besten funktioniert das, wenn man 6 Integer-Werte in Registern übergibt und 8 Werte in Floating Point. Also die meisten Funktionen kommen ja mit weniger als 6 Argumenten aus. Das kann also komplett in Registern übergeben. Es ist also kein Speicherzugriff mehr nötig. Man muss keine Stack-Formeleien machen, um an die Werte zu kommen. Das ist jetzt direkt für den Prozessor nativ verfügbar. Wir sehen dann, zeigt nachher nochmal ein Beispiel, da sieht man, das ist sehr augenscheinlich, was das für einen Vorteil bringt. Das ganze Stack-Layout, weil man jetzt weniger mit dem Stack rummachen muss, wurde auch vereinfacht und man muss jetzt nicht mehr, also dieses Omit-Frame-Pointer, was man ja manchmal so hört, dass man das zur Optimierung nehmen kann, das ist jetzt so der Standard, weil halt so ein komplexer Stack-Management gar nicht mehr benötigt wird. Und davon profitieren auch viele Programme. Der Compiler benutzt natürlich die erweiterten Register sehr intensiv und kann damit sehr viel optimaleren Code erzeugen als ein 32-Bit-Modus. Und er versucht auch 32-Bit-Operanden zu verwenden, also verwendet auch die kurzen Opcodes mit den 32-Bit ohne den Präfix zum Beispiel. Also wenn man nur eine Schleife von 1 bis 100 hat, dann braucht man das, die 100 nicht in 64-Bit abspeichern, das ist albern. Er macht es halt in 32-Bit, worauf er gut zugreifen kann. Und das Schicke ist bei dem GCC, der enthält eine Cross-Compiler-Funktionalität, das ist also der standardmäßig dort eingebaut. Wenn man beim Übersetzen -M32 angibt, erzeugt der 32-Bit-Binaries, die man dann auf eine 32-Bit-Installation verschieben kann und dort ausführen kann, als wären sie dort nativ erzeugt worden. Und damit kann man, braucht man praktisch nur einen Compiler, wenn man auch Code für 32-Bit erzeugen kann. Ja, Linux wurde dann, nachdem der Compiler da war, wurde dann auch parallel angefangen, Linux zu portieren. Offiziell ist das im 2.6er-Tree eingeflossen. Es gab schon 2.5, weiß ich nicht, 38 oder so, gab es da schon die ersten Versionen. Inzwischen, früher war das eine extra Architektur, x86-64. Inzwischen wurde das gemerged, weil es doch sehr viele Code-Überschneidungen gab zwischen den beiden Architekturen. Und es wurde immer wieder auf Dateien aus dem anderen Verzeichnis, also ein i386-Verzeichnis, zugegriffen. Und wenn einer jetzt was geändert hat in x86-64, dann hat er manchmal das vergessen, in i386 einzutragen oder umgekehrt, und obwohl es eigentlich unnötig war, weil es eigentlich derselbe Code wäre. Deswegen hat man das jetzt gemerged und ist immer noch dabei, das zu mergen. Es gibt noch Teile, die unterschiedlich sind. Und der neue Zweig heißt jetzt x86 und macht das für beide. Das war hauptsächlich ein Quellcode-Merge gewesen. Es gibt immer noch, also im Makefile gibt es immer noch zwei unterschiedliche Strukturen, und er erzeugt auch noch zwei vollkommen unterschiedliche Binaries und so. Aber die Codebasis ist jetzt zumindest eine. Das Schicke ist, wenn man so eine neue Architektur einführt, kann man so ein paar alte Sachen rausschmeißen, uralte Prozessor-Bugs, die ja nicht mehr vorkommen können, weil der 486 halt nicht 64-bittig ist, also braucht man auch nicht irgendwelche abstrusen Geschichten da emulieren. Das kann man also rausschmeißen. Und außerdem eingeführt wurde ein Compat-Layer in den Kernel, dass der also in der Lage ist, diesen Compatibility-Mode zu nutzen, um alte 32-Bit-Binaries auszuführen. Denn diese Kompatibilität ist eine ganz wichtige Sache bei einem AMD 64. Genau, deswegen ist das jetzt auch das nächste Thema. Wie schon so ein bisschen vorhin angeschnitten, der Hardware-Support, der Kompatibilitätsmodus erlaubt es, dass man unmodifizierte 32-Bit-Binaries laufen lassen kann im 64-Bit-Modus. Die müssen also nicht neu kompiliert werden, sondern man kann die einfach, wie so wie sie sind, die ausführbare Datei rüberkopieren und ausführen. Das gilt nicht für 16-Bit-Binaries, also den Zopf hat man bei der Gelegenheit auch gleich abgeschnitten. Spielt unter Linux irgendwie keine Rolle, aber die Windows-Leute sind da am Jammern. Hilfe, mein altes Programm läuft nicht. Aber gut, that's schuld. Ne? Dieser Kompatibilitätsmodus ist fast identisch zu dem 32-Bit-Protected-Mode. Und das bedeutet, dass zum Beispiel Segmentation, was eigentlich hier im 64-Bit-Modus abgeschaltet wurde, also rausgenommen wurde, in diesem Kompatibilitätsmodus noch existiert. Das wird dann noch emuliert. Man hat ja sowieso die ganze Hardware im Chip noch, wegen dem Legacy-Mode, wo das muss ja noch wie früher funktionieren. In dem Fall ist es also kein Problem, aber man kann dann noch mit Segmenten arbeiten, wenn man möchte. Die Umschaltung zwischen 32 und 64-Bit, also die übliche Architektur ist es, der Kernel im 64-Bit-Modus läuft und wahlweise einige Applikationen im 32-Bit-Modus laufen können. Und die Umschaltung zwischen 32 und 64-Bit erfolgt mit syscalls. Das ist der übliche Weg, um da umzuschalten, weil in syscalls wird ein neues Codesegment geladen und in diesem Codesegment wird dann vermerkt, dass das jetzt 32 oder jetzt 64-Bit ist. Wenn Adressen generiert werden in diesem Kompatibilitätsmodus, dann werden die erweitert auf 64-Bit, indem die oberen 32-Bit mit Nullen gefüllt werden, sodass die Applikationen dann auf 4 GB virtuellen Adressraum zugreifen können. Und das Schöne ist natürlich, dass dieser virtuelle Adressraum dank des Pagings irgendwohin abgebildet werden kann. Also jede Applikation für sich ist auf 4 GB beschränkt, aber der RAM-Speicher, der dahinter liegt, der kann bei 8, bei 16, bei 4 GB irgendwo liegen. Also das erlaubt praktisch dass mehrere Applikationen, die jeder für sich nur 4 GB adressieren können, insgesamt mehr adressieren können. Also man kann mehrere Instanzen einfach starten. Das ist halt so eine alte Kompatibilitätsgeschichte. Wie ist das in Linux jetzt implementiert? Da gibt es im Linux-Kernel den Compat-Layer. Weil man dieses Compatibility immer schlecht aussprechen kann, hat man es abgekürzt, Compat-Layer. Und der ist so designt, dass er für User-Space-Programme zuständig ist. Also es gibt keinen Modus im Kernel, wo man 32-Bit-Code ausführen kann. Das gilt nur für den User-Space. Und der Kernel kümmert sich darum, für welche Architektur die Programme sind. Und ruft dann den entsprechenden Loader auf. Das geht so weit, die Kompatibilität, dass man eine 32-Bit-Installation, die man vor Jahren mal gemacht hatte, als es noch gar kein 64-Bit gab, mit einem 64-Bit-Kernel booten kann. Also man bootet den 64-Bit-Kernel, gibt dem das Root-Verzeichnis von der 32-Bit-Installation und es läuft. Und man hat dann sogar wenn man free aufruft, sieht man dann, dass man mehr Speicher zum Beispiel hat. Und dass einzelne Applikationen können das auch ändern. Also die Kompatibilität ist voll im Kernel enthalten und braucht auf der User-Space-Seite braucht nichts geändert werden. Ja, wie schon gesagt, es erlaubt, dass wäre 32-Bit-Applikationen insgesamt dann mehr als 4 GB Speicher erledigen. Die Schnittstelle hatte ich ganz zu Anfang erwähnt, dass der 64-Bit-Kernel entsprechend angepasst werden muss mit den 32-Bit-Binaries. Diese Schnittstelle sind halt die syscalls und die syscalls werden umgesetzt. Also wenn so ein syscall passiert, dann schaut der Kern nach, aha, das ist ein 32-Bit-Programm. Die 32-Bit-Syscalls sind unterschiedlich zu den 64-Bit. Selbst die Nummerierung ist vollkommen anders. Also selbst sowas wie getPIT, was ja eigentlich ein uralter Syscall ist, der hat eine ganz andere Nummer in 32 als in 64-Bit. Also er setzt die Nummern um, er muss natürlich die Pointer umsetzen, weil der 64-Bit-Kern kann mit den 32-Bit-Pointer nur bedingt was anfangen. Und umgekehrt, wenn der Kern irgendwelche Informationen in Pointern zurückgibt, dann muss der 32-Bit-Prozess natürlich die auch irgendwie darauf zugreifen können. Also werden diese ganzen Pointer-Geschichten umgesetzt. Strukturen haben sich manchmal geändert, weil einfach Felder drin sind, die größer sind jetzt in 64-Bit. Das muss der Kernel halt umkompilieren. Also da hat der Kernel ein bisschen Arbeit zu tun. Wie sieht das jetzt im echten Leben aus? Also die gute Nachricht, die ganze Umschaltung zwischen 32- und 64-Bit-Applikationen passiert vollkommen automatisch. Man muss sich da nicht drum kümmern. Man muss auch nicht Bescheid sagen, dass es jetzt 32-Bit ist. Das erkennt der Kernel alleine. Der guckt in die Datei da rein. Die 32-Bit-Applikationen brauchen auch 32-Bit-Libraries. Das ist so der einzige Pferdefuß. Die schauen dann halt in einem speziellen Verzeichnis nach ihren Bibliotheken. Und in welchem Verzeichnis, das hängt jetzt wiederum irgendwie von der Distribution ab, da ist es nicht so ganz einheitlich. Also SUSE und Red Hat, die so recht früh diese Kompatibilität schon drin hatten, die packen die 32-Bit-Libraries wie gehabt ins lib-Verzeichnis Also es ist nicht nur /lib, sondern auch userlib, optlib, was auch immer. Alles mit lib sozusagen. 64-Bit Libraries landen im lib64-Verzeichnis. Das hat halt den Vorteil, dass es so ein bisschen Kompatibilität sichert, weil alte Programme ja nichts wissen von lib32, die würden dann halt default in lib suchen, so wie es halt der Standard ist. Debian und natürlich auch Ubuntu, die machen das so ein bisschen anders. Die haben halt lib32 und lib64 und müssen da halt ein bisschen mehr im Loader machen. Und dann gibt es noch einen Symlink, /lib, der auf lib64 zeigt. Ich habe mir sagen lassen, inzwischen schafft Debian das auch mit der diesen ganzen Kompatibilität. Die waren da mal ein bisschen hinterher. Aber das funktioniert jetzt bei denen auch. Man braucht also für jedes Programm, was 32-bittig laufen soll, die alle entsprechenden Bibliotheken, die dieses Programm benutzt, auch in einer 32-Bit-Fassung. Wenn man eine ordentliche Abhängigkeitsverwaltung hat, dann sollte das eigentlich automatisch passieren. Wenn man die darüber installiert, die Applikation, zieht ja auch die entsprechenden Bibliotheken nach. Und man hat dann kein Problem. Wenn man das jetzt manuell machen muss, sollte man nach 32 im Namen gucken. Das heißt dann so lib32 Ping oder was auch immer. Im Gegensatz zu der libping zum Beispiel, die jetzt die 64-Bit-Version wäre. Das gilt für alle Libraries, also nicht nur die Top-Level, sondern wirklich bis runter zur glibc. Das heißt, sobald man das erste Mal wie so ein KDE-Programm installiert, ist das lib32-Verzeichnis dann voll, weil er einfach die ganzen Abhängigkeiten dann alle mit reinzieht. Und das GNOME, das erste GNOME-Programm macht die Sache dann komplett. Dann hat man dann praktisch die kompletten Bibliotheken einmal 64, einmal 32-bittig vorliegen. Das führt dann dazu, dass es irgendwie, zum Anfang ist es recht überschaubar, wenn man es installiert, da ist so libc, libm, libz drin und reicht ja. Und nach kommen dann halt immer mehr rein. Es gibt noch, also das sind die ganzen Automatismen. Es gibt noch ein Linux 32-Tool, das ist, braucht man eigentlich nicht, wenn man Applikationen benutzt, aber es hilft manchmal, wenn man Applikationen selber baut, wenn man explizit 32-Bit-Versionen von Applikationen bauen will, sei es, weil man die, weil die nicht funktionieren auf 64-Bit, ja, oder weil man halt nur ein Binary zum Beispiel haben will. Das Problem ist nämlich, wenn man Uname aufruft auf so einem 64-Bit-System, sagt er ja, dass ein 64-Bit-Kern ist. Ältere Configure-Skripte kommen damit nicht zurecht, die kennen das nicht, die kennen den 64-Bit und erkennen dann die Architektur nicht und wissen dann nicht, wie sie sich verhalten sollen. Oder halt Sachen, die nicht komplett portiert sind, die fallen damit auch auf die Nase. Deswegen gibt es dieses Linux 32-Tool, da gibt man ein Programm dahinter an, also Bash zum Beispiel oder direkt Configure. Und ein Programm, was dann innerhalb dieser Umgebung Uname aufruft, kriegt dann i386 zurück. Sodass dann Configure-Skripte zum Beispiel komplett durchlaufen. Das benutzt dieses Personality-Feature, was es in Linux gibt. Ja, ganz schnell noch zum Porting. Die meisten Programme brauchen wir einfach nur neu kompilieren. Der Compiler macht das schon sehr gut eigentlich. Einige können Probleme kreieren. Das, was man als Programmierer sieht, der Unterschied ist, dass Long, Size of Long jetzt 8 ist statt 4 und Size of Void Pointer ist auch 8 geworden. Das sind eigentlich so die Hauptsachen. Daraus resultieren so ein paar Probleme. Immer wenn man den Typ Long benutzt, gehen manche Programme davon aus, dass der 32-Bit war, weil das immer so war. Der ist jetzt 64-Bit, bringt manchmal Probleme. Explizite Benutzung von Longs ist so recht selten, sollte man nachgucken, was das bewirkt, also was es soll. Ein Problem ist noch, wenn man Pointer auf Integer zuweist. Wie ich gesagt hatte, Integer bleiben ja auf 4 Byte, also auf 32-Bit. Pointer sind aber 8. Früher war das die gleiche Größe, man konnte also einen Pointer an Integer zuweisen und wieder zurück und das hat gepasst. Jetzt gibt es da unter Umständen einen Verlust. Und ja, also die Daten gehen dann verloren. Da muss man aufpassen, wenn man Datenstrukturen auf die Festplatte oder aufs Netzwerk schreibt, dann geht man ja unter Umständen auch davon aus, dass es eine feste Größe ist. Dann, also das erwartet, dass ein Long-In zum Beispiel 32-Bit ist oder hat erwartet und ist jetzt 64-Bit. Wenn man das auf die Platte schreibt, ändert sich natürlich das Plattenformat. Da muss man aufpassen. Und es gibt einige Warnungen, die Printf und Scanf ausgeben. Generell, wenn man jetzt ein Programm neu kompiliert, mit -w all kompilieren und alle Warnungen angucken, nach den Punkten durchsuchen. Was man jetzt da machen kann, sind dazu kurze Ratschläge zu dem Thema. Keine Pointer den Integer zuweisen und zurück. Also wenn man sowas machen will, dass man Pointer und Integer gleich verwenden will, zum Beispiel für opake Typen, dann sollte man int ptrt verwenden. Das ist ein C99-Typ. der garantiert, dass der ist so groß, dass man da sowohl einen Pointer als auch einen Integer reinstecken kann und auch wieder rausziehen kann und es bleibt genauso. Man sollte generell keine Strukturen, die man irgendwo hat, also kein Strukt, einfach so mit fwrite oder was auf die Platte schreiben. Man sollte Pact auf jeden Fall benutzen, wenn man jetzt sowas machen möchte, aus irgendwelchen Performance-Gründen zum Beispiel, weil das Padding auch sich geändert hat, weil 64-Bit-Variable müssen 64-Bit-Aligned sein. Früher reichte das, wenn die 32-Bit-Aligned sind. Kann also passieren, dass sich die Länge der Struktur jetzt ändert, weil er da Padding-Bytes einfügt. Da gibt es also einigen Ärger. Am besten ist es schon, wenn man jede einzelnen Member getrennt rausschreibt und am besten für die Member explizite Typen verwendet. Also wo man richtig sagt, das ist jetzt 32-Bit-Typ. Diese Typen gibt es in C99. Standard-int.h ist die Datei, da sind die dann drin. Und da kann man dann sicher gehen, dass die auf allen Architekturen genauso breit sind. Und man sollte auch davon Abstand nehmen, so eine Strukturen wie Stadt oder Struct-TM einfach so, wie sie sind, auf Platte zu schreiben. Das ist schon generell eine ungünstige Idee, weil es ja eine Systemstruktur ist, die sich auch von Systemversion zu Systemversion ändern kann. Aber generell, also das war ein praktisches Anwendungsbeispiel, da hat das einer so gemacht und das funktioniert in der 64-Bit nicht, weil da ein Long drin stand. Und da plötzlich wurde die Struktur 4 Byte länger und das hat natürlich das ganze Datenformat dann gebrochen. Ja, dieses Printf-Warnung, da sieht man eine Menge, das hängt damit zusammen, dass diese 64-Bit-Typen früher Long-Long waren. Also wenn man früher 64-Bit verwendet hat, schreibt man Long-Long rein und jetzt reicht es, wenn man Long macht. Und Printf stolpert so ein bisschen darüber, weil er dann warnt, er, ja, das ist eine Long-Long spezifiziert, aber nur ein Long-End reingegeben. Und so. Das sind also hässliche Warnungen, viele sind nur kosmetisch, manchmal gibt es auch Ärger. Wenn man also 64-Bit verwenden will in seinem Programm, kann man diese impliziten Typen verwenden. Und da gibt es noch so eine abgefahrenen Makros in intypesh, die man also zwischen den Strings so reinschreibt. Das ist also auch wieder ein String-Makro. Für den Compiler gibt es dann also 3 Strings. Einmal diesen, einmal das Makro und einmal diesen. Und das klebt er dann zu einem String zusammen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, funktioniert aber wunderbar und ist auf jeden Fall portabel. Und der Compiler sorgt dann dafür, also das Makro sorgt dann dafür, dass hier das richtige, ob nun L oder LL, eingefügt wird. Bei versteckten Typen gibt es auch noch so eine Geschichte, also implizit oder long ist okay, aber off-T zum Beispiel ist so ein Kandidat. Off-T ist auf 32-Bit long-long und auf 64-Bit ist der long. Einfach nur, was im Prinzip die gleiche Größe ist, aber dann natürlich ein Problem ist. Und man kann, hier bringt das einen nicht weiter, weil dieser In64-Typ sich genauso verhält wie off-T. Der ist auch auf 64-Bit long und auf 32-Bit long-long, also hat man dasselbe Problem. Deswegen ist da die Empfehlung, wenn man sowas hat, einen Cast machen von Long Long. Also Long Long ist immer noch 64-Bit, das passt. Und dann hier LLI verwenden. Zu den Folien, die ich dann noch hochladen werde, da gibt es am Anfang, am Ende dann noch mehr Informationen darüber, falls jemand da so Probleme hat. Also man findet heute immer noch Programme, die nicht richtig kompilieren damit. Gut, das war jetzt erstmal der Teil. Was gibt es noch?
André einiges über die technischen Hintergründe berichtet. Und jetzt wollten wir natürlich auch sehen, wie tut sich das auf Real Metal äußern. Und da haben wir ein paar Benchmarks durchgeführt. Und zwar wollten wir jetzt keine 3D-Benchmarks durchführen. Also wer jetzt hier Spiele-Benchmarks erwartet, ist leider falsch. Das, was wir gemacht haben, sind Programme vermessen, die man mehr oder weniger auch im täglichen Gebrauch einsetzt. Zum Beispiel Org-Encoder, M-Encoder, um Audio- oder Videodateien zu encodieren oder transkodieren. Dann ein POFRE-Benchmark, verschiedene Kernel-Compile-Tests. Dann haben wir noch was gemacht, weil ja, ich zumindest für meinen Teil häufig Gentoo einsetze, wollte ich halt wissen, wäre es nicht sinnvoller, 32-Bit zu laufen zu lassen, selbst auf dem 64-Bit-Prozessor. Deshalb haben wir auch noch Compile-Tests beispielhaft mit Mozilla Firefox und GTK Plus durchgeführt. Das ist nicht ganz vergleichbar, sage ich später noch was dazu, deshalb steht hier Apfel mit Birnen vergleichen. Und dann haben wir noch ein paar Micro-Benchmarks durchgeführt, um einzelne Aspekte zu beleuchten, speziell die Performance von Syscalls, gerade in Bezug auch auf den Compat-Layer. Und ja, wie ist die Performance, wenn man zum Beispiel auch Code benutzt, der direkt auf 64-Bit optimiert ist? So, ganz kurz nur zum Test-Setup etwas. Zum Test wurde ein Rechner jeweils benutzt, auf dem zwei Linux installiert waren, jeweils Gentoo Linux. Eine 32-Bit-Variante und eine 64-Bit-Variante. Es wurden dieselben C-Flags gesetzt für die Systeme. Mit einer Ausnahme, bei 32-Bit wurde noch explizit der Switch angegeben und mit Frame-Pointer, weil sonst vielleicht von vornherein schon die 32-Bit-Plattform benachteiligt worden wäre. Bei Gentoo immer beliebtes Thema, dieselben Use-Flags wurden benutzt und die Package-Liste war auch dieselbe. Also da gibt es so ein World-File, was die Packages beschreibt und das war identisch. Letztlich wurde aber auf drei Plattformen getestet, nämlich einmal mit der 64-Bit-Installation, dann mit der 32-Bit-Installation und dann noch, um den Compat-Layer zu testen, wurde der 64-Bit-Kernel der 64-Bit-Installation benutzt und der komplette User-Space war die 32-Bit-Installation auf dem System. Und wichtig, die Tests wurden gestartet und vorher an der Bash Linux 32 eingegeben, dass nicht die Configure-Skripte etc. pp. Denken, dass da ein 64-Bit-Kernel zugrunde liegt. Nicht, dass sie da durcheinander kommen. Und bezüglich der Compile-Tests, der Cross-Compiler wurde mit dem Crossdev-Tool installiert, weil es wurden auch Cross-Compiles durchgeführt. Und wichtig hierbei, dass man die Stable-Version, ja gut, Stable-Version heißt, dass er letztlich den Compiler installiert hat, der auch sonst als native Compiler benutzt worden ist. Und ansonsten mit diesen Switches, wie sie hier stehen, hier hinten kommt man nur das Target hin, also zum Beispiel i686 PC Linux GNU zum Beispiel. Man erhält dann hier einen Cross-Compiler, der auch einen Stage 2 GTC erhält man dadurch. Der ist auch optimiert, so vergleichbar mit dem Compiler, der nativ installiert ist. So. Und das Testsystem war ein Dual Core K8. Der hatte jeweils 1 MB L2 Cache. Und Speicher, Hauptspeicher war 1 MB RAM, weil wir wollten halt vor allem die Desktop-Performance untersuchen und nicht im Serverbereich, wo eh wahrscheinlich klar ist, dass man 64-Bit-Prozessoren heutzutage einsetzt. Alleine, weil man mehr physischen Speicher adressieren will und virtuellen Speicher haben will. Ups, das war zu schnell. So, was sehen wir hier? Die Balken sind die Zeiten der einzelnen Tests relativ zu den Tests auf der 32-Bit-Plattform. Deshalb ist der blaue Balken immer bei 100%. Die gelben Balken sind ist der 32-Bit Compat Layer und die grünen 64-Bit Version. Und umso niedriger, kleiner der Balken ist, umso schneller halt. Der erste Test war ein Puffray, eine Szene berechnen, eine Benchmark-Szene, die kann man sich runterladen aus dem Internet, gibt es direkt einen Pfeil dafür. Und ja, was sieht man? 64-Bit ist besser in dem Fall. Bei Org-Encoding, da wurden WAV-Dateien nach Org-Vorbis konvertiert. Da ist 64-Bit weit über 20% schneller als die 32-Bit-Plattform. Und beim Transkodieren von einem Videofile nach, ich glaube es war von AVI nach MPEG, da hat er halt auch 64-Bit einen Performance-Vorteil. Wichtig ist, was man hier sieht, ist, dass der Compat-Layer relativ wenig Performance schluckt. Also das ist hier maximal 2% halt. Das ist, sollte man im Hinterkopf behalten schon mal. Das waren die Multimedia-Tests, sage ich mal. Achso, vielleicht ja dahin. Dann Vergleich Äpfel mit Birnen. Hier ist das Bild ein bisschen geteilt. Emerge Firefox bedeutet den gesamten Firefox, Mozilla Firefox zu kompilieren. Das ist primär C++-Compile. Und GTK Plus ist C-Code, der kompiliert wird. Und geteiltes Bild deshalb, weil C++-Kompilat war wesentlich schneller auf 64-Bit. Den GTK Plus-Code zu kompilieren, das war nur eher mühsam für 64-Bit, wie man hier sieht. Erstmal noch, warum das hier Apfel mit Birnenvergleich ist. Die Compiler haben ja eine Optimierung drin für die Plattform. Das heißt, wenn ich Firefox jetzt auf i686 kompiliere, wird im Backend letztlich anderer Optimierungscode benutzt im Compiler als auf 64-Bit. So, das heißt, der im Vergleich zu den vorherigen Benchmarks, wo ich einen festen Input hatte, zum Beispiel irgendwelche WAV-Dateien und einen festen Output, irgendwelche Org-Vorbis-Geschichten, ist hier der Output definitiv unterschiedlich, halt von 64-Bit zu 32-Bit. Und auch die Codepfade, die im Programm durchlaufen sind, sind unterschiedlich, weil halt die Optimierung anders ausschaut bei den Compilern. Also das als Beispiel, dass nicht überall 64-Bit die Nase vorne hat. Ne? Und wichtig ist aber noch das Resultat von dem Combat-Layer, weil das ist schon eher vergleichbar zwischen 32-Bit und 32-Bit Combat. Auch hier sind wir bei Firefox, lehrbuchmäßig, wenig Kosten für den Combat-Layer. Einen Ausreißer haben wir beim GDK Plus. Was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass wahrscheinlich mehr kleine Dateien kompiliert worden sind und öfters in den syscalls aufgerufen wurden. Dann noch ein paar Compile-Tests. Und zwar hat mich jetzt speziell die Frage interessiert, wo kompiliere ich meinen 32-Bit-Kernel oder 64-Bit-Kernel? Ich habe, wie wir vom André gehört haben, beim 64-Bit-Compiler jeweils die Möglichkeit, 32-Bit-Code zu erzeugen. Der Kernel-Build gibt es auch her, relativ einfach einen 32-Bit-Kernel auszuspucken. Die Resultate, was wir hier sehen, die linken drei Balken ist Kompilieren eines 32-Bit-Kernels mit dem 32-Bit-Compiler. Jeweils auf 32-Bit, 32-Bit-Combat und 64-Bit. Und man sieht, dass 64-Bit wesentlich schlechter hier abgeschnitten hat. Combat-Layer hat relativ wenig zusätzliche Performance gekostet. Dann haben wir den 32-Bit-Kernel auch mit einem 64-Bit-Compiler kompiliert. Die Zahlen sind jetzt relativ zu den Resultaten 32-Bit-Kernel-Compile auf 32-Bit-Plattform. Und da sieht man, dass der 64-Bit-Compiler auf 32-Bit-Plattformen halt erheblich langsamer läuft. Am besten war dann hier noch die Nutzung des 64-Bit-Compilers auf der 64-Bit-Plattform. Und dasselbe noch durchgeführt, um den 64-Bit-Kernel zu kompilieren. Hier sieht man letztlich, nativ auf 64-Bit den Kernel zu bauen, ist am schnellsten. Und auch hier wieder der Combat-Layer kostet relativ wenig Performance. Was man auch bei dem 32-Bit-Compile hier gesehen hat, bei Benutzung des 64-Bit-Kernels. Das sind sogar 1%, die das halt gekostet hat. So, dann noch ein paar Mikrobenchmarks. Hier wurden halt einige syscalls durchgemessen. Hier haben wir allerdings jetzt, die blauen Balken sind 64-Bit und die violetten hier, also unter Benutzung des Combat-Layers. Und was man hier sieht, ist halt, dass der Combat-Layer erheblich Performance kosten kann, wobei das halt künstliche Benchmarks letztlich sind. Ne? Hier wurden, wie es hier unten steht, 10 Millionen syscalls in einer Schleife ausgeführt und das ist nicht Real-World, kein Real-World-Szenario einfach. Und es geht halt so weit, dass man bei FSTAT zum Beispiel, wo relativ große Datenstrukturen auch konvertiert werden müssen, da ist die Nutzung des Combat-Layers im Vergleich zu 64-Bit hier mehr als doppelt so schlecht. Wir haben aber auch hier einen Fall, wo der Combat-Layer schneller abgeschnitten hat als bei 64-Bit. Hattest du deine Erklärung dafür, André? Standardabweichung? Keine Ahnung. So, und dann noch ein Benchmark, wo unter Benutzung verschiedener Datentypen Additionen durchgeführt wurden. Und hier wurden halt unterschiedlich breite Datentypen benutzt, um die Operanden zu halten, Integer, Long, dann 64-Bit, also Long, und dann dasselbe nochmal auf 64-Bit, Integer, Long und Long, wobei jetzt hier Long und Long jeweils 64-bittig sind. Auch hier wieder die kleineren Balken sind die schnelleren Ergebnisse letztlich. Und was man hier als hervorsticht, ganz einfach, dass auf 32-Bit die 64-Bit-Addition, wenn man halt Long-Long-Datentypen benutzt, einfach ablost halt. Da haben wir mehr als das Doppelte kostet, das, diese Arithmetik hier durchzuführen, diesen Test. Und ansonsten ist immer 64-Bit in diesem Mikrobenchmark schneller als 32-Bit. Die drei Balken rechts, die sind immer niedriger als die linken Balken. Und hier ist noch eine erste Begründung, warum zum Beispiel in dem Additionstest vorher, das war genau von dem Test, okay, die Ergebnisse sind, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben. Und zwar ist diese Funktion haben wir uns mal angeschaut, was der KTC vom Code erzeugt für diese Funktion. Und die linke Seite ist der 32-Bit-Code, der generiert worden ist. Da sieht man, dass hier unter Benutzung des Stacks halt verschiedene Assembler-Befehle generiert worden sind. Und bei 64-Bit hat der Compiler halt unter Nutzung von Load Effective Address diese ganze Funktion da in ja, die beiden Instruktionen kodieren können. Was man hier besonders schön sieht, ist, dass die Instruction Size bei 64-Bit nur 5 Byte beträgt und in dem konkreten Beispiel bei der 32-Bit-Variante 17 Byte. Von daher kann man nicht pauschal sagen, dass der Code, der generiert wird, bei 64-Bit größer ist, sondern im Gegenteil, der ist oftmals kleiner, weil er halt mehr Register zur Verfügung hat. Man muss weniger mit dem Stack operieren oftmals. Und hier zum Beispiel kann er halt mit der Einzelinstruktion viele ja, einzelne Befehle ersetzen. Was man auch tatsächlich hat, ist, dass oftmals das Textsegment, also dort, wo der Code drin steht, in den Binaries ist kleiner bei 64-Bit. Allerdings die gesamte Codegröße ist dann schon größer, weil das Datensegment und das PSS-Segment, also was alles noch sonst dazu kommt, das ist oftmals größer halt, weil da wenn Pointer drin vorkommen oder Datenstrukturen, wo Pointer drin sind oder Longlongs, na Longlongs jetzt nicht, das ist dasselbe, das sind halt einfach dann die Datenstrukturen größer. Aber der reine Code ist oftmals kleiner bei dir, wenn der 64-Bit-Compiler den Code dann generiert hat. Ups, das war zu schnell. So, also jetzt kurz rückblickend auf die vielen Diagramme, die ich jetzt schnell im Schnelldurchlauf präsentiert habe. Was spricht für 64-Bit Linux? Ist das der erweiterte Registersatz. Dann, dass man Parameter in Registern übergeben kann. Also durch den erweiterten Registersatz auch habe ich mehr Register zur Verfügung, wo ich die Parameter übergeben kann. Ich muss nicht alles über den Stack übergeben. Dann, wie wir in dem einen Mikrobenchmark gesehen haben, die 64-Bit-Arithmetik, die native ist wesentlich schneller. Und ich habe den erweiterten Adressraum, was mir auch oftmals Pluspunkte bringt. Was spricht gegen x86, 64-Bit Linux? Das ist der größere Memory Footprint, weil halt die Binaries an sich sind schon größer. Ich habe zwar gesagt, das Textsegment ist kleiner, aber durch die Datensegmente, die noch im Binary drin stecken und so, wird das ganze Binary schon größer. Und bedingt auch durch die Größe, was ich gerade gesagt habe, die Cache Utilization ist oftmals bei 64-Bit höher. Als Anmerkung nur, der POFRE-Benchmark, den wir hier durchgeführt haben, der lief auf einem System mit, was ich sagte, 1 MB L2-Cache. Wenn wir die Ergebnisse mit 512 KB L2-Cache auf einer Maschine mit 512 KB L2-Cache gemacht haben, hat sich kein oder sogar ein schlechteres Bild für keine Performance-Verbesserung für 64-Bit Linux dargestellt, sondern eher sogar eine Verschlechterung, weil halt durch die höhere Cache-Utilization der 512 KB L2-Cache da das Bottleneck war, der Flaschenhals war. So, Schlussfolgerung. Um die Mythen nochmal durchzugehen, die am Anfang erwähnt worden sind. Selbst auf Maschinen, die relativ wenig Speicher haben, in unserem Test-Setup hatten wir 1 GB Speicher, ist die Performance auf 64-Bit Linux-Systemen oftmals besser als auf 32-Bit-Systemen. Das heißt, auch bei normalen Desktop-Systemen lohnt es sich, 64-Bit Linux zu installieren. Dann die Behauptung, dass es keine 64-Bit-Treiber geben würde, ist mit Linux eigentlich nicht gegeben. Das Einzige, was man hier ins Feld führen könnte, wäre noch NDIS-Wrapper zum Beispiel, aber selbst da gibt es für verschiedene WLAN-Karten und so, da gibt es genügend 64-Bit-Treiber, die man von Windows XP 64-Bit nehmen kann. Und ansonsten für wirklich Open-Source-Treiber spielt das keine Rolle. Dann, neue Software ist nicht vonnöten, weil man hat den 32-Bit-Combat-Layer. Okay, die 16-Bit-Applikationen, die gehen halt jetzt nicht mehr, aber ist kein Thema für Linux. Ne? Dann 64-Bit-Software zweimal so schnell? Eher nicht. Ne? Also wir haben einen Mikrobenchmark gehabt, wo das der Fall war, aber im täglichen Gebrauch tritt das nur eher nicht auf. Und das Letzte, gut, da braucht man nicht drauf eingehen, oder? Also, unsere Schlussfolgerung ist einfach, installiert euch, wenn ihr einen 64-Bit-Prozessor habt, 64-Bit Linux. Und wenn ihr Applikationen habt, die wirklich performanter sind in der 32-Bit-Variante wegen bestimmter Optimierungsgeschichten oder weil sie nur Binary verfügbar ist, dann versucht den Combat-Layer zu benutzen. weil der kostet relativ wenig Performance. In den meisten Fällen, wie wir gesehen haben, 1%. So, und dann ist hier hinten die Folien, die gibt es ja irgendwie online, da haben wir noch ein paar Referenzen gegeben. Zum Beispiel zuletzt ist auch erschienen auf Foronix ein Performance-Vergleich, zugrunde liegend war Ubuntu Distro, 32-Bit und 64-Bit. Da wurden auch 3D-Benchmarks benutzt. Dann habe ich hier mal aufgeführt für Windows Vista, wen das interessiert, 32-Bit versus 64-Bit und hier auch mal Mac OS 10, ähnliche Vergleiche. Dann interessant dieses Paper von Jan Hubitschka, der am GTC-Port auf AMD 64 beteiligt war. Da stehen dann auch so ein paar Hintergründe, warum bestimmte Dinge in dem API zum Beispiel so gemacht worden sind, wie sie gemacht wurden. Die haben da halt verschiedene Performance-Tests auch gemacht, bevor sie dann den GTC portiert haben. Und dann noch, ja, wer Gentoo benutzt, für den mag interessant sein, welche sicheren C-Flex er einsetzen will. Ja, wie man vielleicht vorhin gesehen hat, ich habe die ganzen Applikationen auf den Systemen mit -O2 kompiliert, also nicht spezielle Optimierung eingesetzt. Da noch als Abschlussbemerkung bezüglich C-Flex. Bei den Systemen, wo der L2-Cache die Restriktion darstellt, ist es oftmals von Vorteil, dann mit -OS die Applikationen zu kompilieren, weil die zurück dafür ist äquivalent zu O2, nur das Code vergrößernde Optimierungen werden halt dann nicht durchgeführt. Von daher kann man oftmals dann die Probleme mit einem zu kleinen L2-Cache umgehen, wenn man das Binary mit -OS kompiliert hat.